Lieber Herr Jesus, wir wollen jetzt Gottesdienst feiern und tun es in deinem Namen. Und ich will dich bitten um deine Gegenwart, dass dein Geist uns erfüllt. Zu deiner Ehre. Amen. Ja, da sitzt einer auf einem Stuhl. Und urteilt. Wir kennen das vielleicht aus Filmen. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand von euch wirklich vor Gericht erscheinen musste. In unserem Text heute geht es um Richter, aber auch um Begnadigung. Deshalb die Überschrift, die ihr vorne seht. Zwischen Richtschwert und Begnadigung. Hebräer 4, 12 bis 16. Der Hebräerbrief, ein Brief, wo nicht ganz sicher ist, wer der Autor ist. Viele vermuten Paulus, aber es ist auch nicht so wichtig. Wir wissen auf jeden Fall, dass gläubig an Jesus gläubige Juden die Adressaten sind. Und deshalb ist in diesem Brief immer wieder von Rückbezügen auf das Alte Testament zu lesen. Die Geschichte des Volkes Israel spielt eine große Rolle. Und der Autor legt ganz viel Wert darauf, vor diesem Hintergrund sozusagen den Glauben an Jesus zu begründen und zu rechtfertigen. Im Kapitel 4 geht es auch darum, da ist von der Sabbatruhe für das Volk die Rede. Und dann folgt unser Text, Hebräer 4, 12 bis 16, den ich jetzt vorlesen möchte zu Beginn. Ihr könnt gerne wie immer mitlesen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Jetzt probiere ich mal die Technik hier aus. Danke. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Gottes Wort, das uns als gedrucktes Buch oder als App oder wie auch immer zur Verfügung steht. Hier steht das gleiche Wort, was uns im Johannesevangelium begegnet. Und man kann natürlich eine Parallele ziehen. Wer kennt den Anfang vom Johannesevangelium auswendig?
Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott.
Und Gott war das Wort. Aber hier geht es zuallererst um das Wort, was uns vorliegt als Schrift. Es ist lebendig, das heißt, es ist nicht so, wie es gerade da liegt, einfach ein Buch, was im Regal verstauben soll, sondern es hat was mit unserem Leben zu tun. Es soll in unserem Leben etwas zu tun haben. Es ist wirksam. Es ist voller Energie. Und wer so an seine Lieblingsbibelverse vielleicht denkt, seien es ermutigende oder seien es ermahnende, der kann das bestimmt nachvollziehen. Bibelstellen, die uns Energie geben, die uns ermutigen, die uns wieder aufrichten. Für mich ist das Johannes 3,16, aber auch mein Taufvers aus Johannes 8. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ich denke, die meisten von uns können Passagen aus der Bibel nennen oder kennen zumindest einige, wo wir die Energie durchaus spüren oder gespürt haben. Aber es ist auch scharf, durchdringend, schneidend, wie ein zweischneidiges Schwert. Paulus hat vielleicht, oder der Autor, Entschuldigung, wir wissen es ja nicht genau, ob es Paulus war, der Autor des Briefes hat wahrscheinlich an so ein Schwert gedacht. Eine Waffe, die damals sehr bekannt war, mit der die Heere der Römer fast die ganze bekannte Welt erobert haben. Scharf, auf jeden Fall. Aber Gottes Wort ist mindestens genauso scharf, nein, noch schärfer. Denn es scheidet nicht nur Mark und Bein, sondern auch Seele und Geist. Es hat mit unserem ganzen Menschen zu tun. Seele und Geist, das, was in uns ist. Das, was ein echtes Schwert nicht erreicht. Gottes Wort dringt tiefer in uns ein und beurteilt, was in uns ist. Beurteilt das, was wir denken, was wir fühlen und was wir tun. Hier ist der ganze Mensch gemeint. Mark und Bein steht für das, was wir sehen, was wir tun. Und das Wort ist Richter. Steht hier so lapidar, ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das, was in uns ist, was wir uns vornehmen, was wir vielleicht auch über unliebsame Mitmenschen denken, was wir uns vielleicht manchmal ausmalen, was wir jemandem gerne tun würden. Nein, ich möchte eigentlich nicht, dass die tiefsten Gesinnungen meines Herzens jemand kennt. Und trotzdem, Gottes Wort sieht in uns hinein. Wir bekommen einen Spiegel vorgehalten in all dem, was im Wort steht. Die Menschen, die uns dort begegnen, sind genauso wie wir. Ja, vielleicht noch schlimmer. Klar, wir haben nicht vor, ganze Völker auszurotten. Wir führen keine großen Kriege oder ersinnen listige Mordanschläge. Und trotzdem, die Gesinnungen sind ähnlich. Das Wort ist der Richter. Das heißt aber auch, es hat Autorität. Und nicht ich suche mir aus, welche Passagen mir gefallen, weil mir Psalm 23 so liegt, weiß ich ihn auswendig. Aber ich übergehe dann lieber Passagen, die mich vielleicht nicht so gut ermutigen oder die mir kein so gutes Gefühl bescheren, sondern die mich eher hinterfragen. Naja, das muss ich nicht so genau lesen, das muss ich nicht so genau nehmen. Wer ist denn von euch schon mal geblitzt worden, die Autofahrer? Ja, wir zählen jetzt nicht. Wer hat diskutiert? Ja, wenn man mit der Laserpistole direkt angehalten wird, ne, kann man ja vielleicht noch mit den Polizisten diskutieren. Wenn man den Brief im Briefkasten hat, kann man Widerspruch gehen, kann man alles machen. Aber wir können die Gesetzestexte nicht einfach streichen und für uns für ungültig erklären. Also wir können das versuchen. Aber ich glaube, das Gesetz und die, die es durchsetzen, sitzen dann zumindest meist am längeren Hebel. Ich kann die Gesetze, die hier gelten, nicht einfach streichen oder umdeuten. Die sind gültig für mich. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Noch viel, viel, viel mehr. Ich kann nicht einfach Passagen streichen, weil ich denke, die passen mir nicht, die gefallen mir nicht, die verstehe ich nicht. Das Wort beurteilt uns, nicht wir, nicht umgekehrt, nicht wir das Wort. Und jetzt wechseln wir vom Wort, von der Bibel, zu ihm. Ihm, ja, dem Wort, aber auch der, der Augen hat, Gott selbst. Denn dem haben wir Rechenschaft zu geben. Der ist derjenige, der dieses Wort spricht und hat schreiben lassen. Rechenschaft setzt voraus, dass es einen Richter gibt, der auf dem Richterstuhl sitzt. Alles ist enthüllt. Alles ist aufgedeckt. Kannst mal noch die anderen. Alles. Nicht nur die Welt im Ganzen, das ganze Universum. Selbst der kleine Spatz, von dem auch immer mal die Rede ist im Wort. Und auch jeder einzelne von uns. Alles ist aufgedeckt, bis ins Innerste hinein, bis ins Herz hinein. Was ich besonders interessant fand, ist das Wort, was hier benutzt wird für aufgedeckt. Kennt ihr das, wenn Hunde miteinander Streit haben, sich anbellen, sich anknurren, sich vielleicht sogar richtig anspringen? Irgendwann, meistens, entscheidet einer, ich ziehe den Kürzeren. Wisst ihr, was der dann macht? Keine Hundehalter dabei? Ja. Er macht aber noch was anderes, ganz oft. Die ducken sich, die legen sich auf den Rücken und entblößen die Kehle. Die unterwerfen sich. Das machen Wölfe übrigens in der freien Natur auch. Die unterwerfen sich und entblößen die Kehle, die geben sozusagen das Leben preis, weil sie wissen, ich habe sowieso keine Chance. Wie zur Hinrichtung ist der Hals entblößt. Das ist ein Wort, was hier verwendet wird, so habe ich gelesen in den der Ursprachen. Pastor kann mir gerne widersprechen. Hals bei der Hinrichtung mit Schwert oder Ähnlichem, oder die Kehle bei der Schlachtung von Tieren wird entblößt. Wir sind ausgeliefert. Komplett. Nichts können wir verbergen und nichts haben wir in der Hand. Und jeder, der mal ehrlich ist, egal ob Christ oder nicht, der weiß das im tiefsten Herzen. Wir haben nichts in der Hand. Nichts. Krankheit, Unglücke, wir haben nichts in der Hand. Alles hat Gott in der Hand. Ihm ist alles jederzeit bewusst und ihm entgeht nichts. Und damit wir nun nicht verzweifeln, vergisst hier der Autor nicht, zu erwähnen, dass es eben kein ungerechter oder willkürlicher oder herrschsüchtiger Richter ist, der da auf dem Stuhl sitzt und auf dem Thron und der danach lechzt, uns zu richten nach unseren Sünden. Denn davon sind wir alle nicht frei. Ich bin niemand, der immer richtig handelt. Ich bin nicht der Vater, und jetzt komme ich da zurück, der, egal wie das Zeugnis aussieht, die Kinder in den Arm nimmt. Das versuche ich schon, aber es gelingt mir nicht immer. Mein Sohn kann es bezeugen. Erst vorhin, bevor wir hergekommen sind, gab es wieder Dispute zu Hause. Und da handle ich nicht immer richtig. Da bin ich ungerecht. Und das gilt für uns alle. Das unterstelle ich euch einfach. Und unser Text geht weiter mit einem Wort, was für die damaligen Leser ganz bekannt war, der Hohepriester. Der Hohepriester, der für das Volk die Sühnung erwirkte. Der Hohepriester war eine große Persönlichkeit. Ja, der erste Priester, ne, der Aaron. Und wie es dann weitergeht, im dritten Mose kann man nachlesen. Und ja, wie gesagt, die ganze Geschichte des Volkes Israels, immer wieder tauchen die Hohenpriester auf, positiv wie negativ. Aber es war eine herausgestellte Persönlichkeit. Und nur der Hohepriester durfte das Allerheiligste betreten und dort für das Volk Sühnung erwirken. Aber auch für sich selbst. Er musste auch für sich selbst Opfer bringen, um seine eigenen Sünden zu sühnen. Und das immer wieder. Diese Rituale wiederholten sich immer wieder. Aber der Hohepriester, der uns hier vorgestellt wird, Jesus, Gottes Sohn, der hat die Himmel durchschritten. Nun, wir wissen, Gottes Sohn ist vom Himmel gekommen und wieder in den Himmel gegangen. Und das, was dazwischen passiert ist, als er die Erde durchschritten hat, das wissen wir auch. Jesus hat die Sühnung erwirkt, so wie der hohe Priester jedes Jahr mit seinem eigenen Opfer, mit seinem eigenen Blut am Kreuz, und hat das ein für alle Mal getan. Niemand muss mehr Opfer bringen, niemand muss mehr jährlich oder täglich oder mehrmals am Tag Opfer bringen im Tempel. Und Jesus ist der hohe Priester, der das alles ein für alle Mal und einmal für alle getan hat. Deshalb ist er so viel unendlich größer. Klar, er ist Gottes Sohn. Und deshalb sollen wir festhalten am Bekenntnis. Es geht nicht darum, dass wir uns hier treffen und uns immer wieder versichern, ja, wir haben richtigen Glauben, es ist ganz toll, was wir machen. Es geht darum zu bekennen, in welcher Form auch immer, in welcher Form uns das möglich ist oder aufgetragen ist, das entscheidet Gott für jeden Einzelnen. Aber es ist wichtig, daran festzuhalten. Egal wie die Umstände sind und egal auch wie vielleicht der Gegenwind ist. Denn er ist der, der über allem steht. Der hohe Priester, der Mitleid hat, denn der weiß, um was es geht. Denn er war selber Mensch. Er ist eben nicht irgendwo ferne, auf einem Thron, ganz weit weg von uns, wie viele Herrscher manchmal waren und sind, unerreichbar. Nein, er war selber Mensch. Er ist selber auf diese Welt gekommen. Und er ist in allem versucht worden. Doch ohne Sünde. Ganz, ganz wichtiger Satz. Keine Sünde. Und da kann man jetzt drüber lachen. Eigentlich mag ich Schlangen, aber ich habe sie mal als Symbolbild hier reingenommen. Die Versuchung und die Angriffe und die Fallstricke konnten Jesus nicht bezwingen. Ja klar, er war ja auch Gottes Sohn, er konnte ja nicht sündigen, ist ja logisch. Also, naja, er ist trotzdem versucht worden. Er weiß, um was es geht. Er kann Mitleid empfinden. Er kann sich wie ein liebender Vater zu uns hinunterbeugen und uns aufrichten. Und er hat Leid erlitten, was wir dank ihm nie kennenlernen müssen. Er ist durch die Tiefen der Gottverlassenheit gegangen und hat alle Sünden der Welt und der Zeit getragen. Das können wir uns nicht vorstellen, aber ich sage es trotzdem. Er hat die Prüfung bestanden. Ohne Sünde. Und deshalb können wir mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Wir haben vorhin im ersten Lied gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Ich mag das Lied eigentlich. Aber warum brauchen wir Mut? Klar, der Herr der Welt, der Schöpfer des Universums, Ehrfurcht ist geboten, keine Frage. Aber wir brauchen nicht solchen Mut, um irgendeine Hürde zu überwinden oder eine Herausforderung oder um erst noch Gegner zu besiegen. Den Mut brauchen wir nicht, um vor Gott zu kommen. Freimütig können wir kommen. Einfach so. Zum Thron, ja. Es ist keine Kneipe. Es ist Gottes Thronsaal. Aber wir dürfen ihn jederzeit betreten. Wir müssen nicht in den Vorhof eines Tempels gehen und dort Opfer bringen. Wir müssen nicht in einer Kirche erst den Opferstock füllen, um uns dann ins Chorgestühl setzen zu dürfen. Wir müssen nicht erst mit verschiedenen Rängen von Pastoren oder Priestern sprechen. Wir dürfen jederzeit den Thronsaal des Allmächtigen betreten. Weil es eben kein ferner Richter ist, der darauf wartet, uns zu verurteilen und der uns argwöhnisch betrachtet und Strichliste darüber führt, was wir alles falsch machen. Sondern er sitzt auf dem Thron der Gnade. Was nicht heißt, dass er unsere Sünden nicht kennt, das wissen wir. Aber es ist eine großartige Aufforderung, dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten dürfen. Um Barmherzigkeit zu finden, Vergebung, Gnade und Hilfe. Rechtzeitige Hilfe. Und das heißt nicht, dass wir mit dem Finger schnipsen und Gott macht, was wir wollen, das wissen wir. Wir bekommen Hilfe nicht so, wie oder wann wir denken, dass sie richtig wäre. Sondern wir bekommen sie so und dann, wie Gott aus seiner allmächtigen und allwissenden Sicht meint, dass es Zeit ist. Dafür brauchst du den Glauben, ja. Ganz, ganz viel, ganz oft. Und doch ist es ein Bekenntnis, dass es so wertvoll ist, festzuhalten.
Müsste noch ein Bild kommen? Genau,
danke. Kennt das jemand? War schon mal jemand dort? Der Karlsthron. Da wurde angeblich Karl der Große gekrönt und dann auch noch andere Kaiser. Dort ließen sich weltliche Herrscher huldigen. Hochgestellt, ja. Man stand da unten und man musste sich auch noch hinknien. Ja, ein Thron ist was Besonderes. Wie gesagt, es ist der Allmächtige, mit dem wir es zu tun haben. Aber wir dürfen zu ihm kommen. Als Bittsteller, als Lobende, als Dankende, als Flehende. Es ist ein Vorrecht, was wir haben. Und ich wünsche uns, dass wir das jeden Tag wissen und dankbar dafür sind, dass wir diesen Herrn in seinem eigenen Thronsaal begegnen dürfen. Du kannst einfach noch einblenden. Ich habe einfach nochmal die drei Punkte nochmal mit aufgeführt. Gottes Wort ist, beurteilt uns und nicht wir beurteilen das Wort. Gottes Sohn ist unser Hohepriester. Wir brauchen keinen anderen. Denn er hat die Sünden für uns getragen und steht für uns ein. Und freimütig dürfen wir kommen. Es gibt keine Bedingungen und kein Eintrittsgeld, was wir bezahlen müssen, weil Gott das Jesus selbst bezahlt hat. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Danke sagen. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du die Tür aufgemacht hast zu deinem Thronsaal. Danke, dass wir Barmherzigkeit und Gnade finden dürfen. Und wir bitten dich, dass wir nie die Dankbarkeit und die Ehrfurcht davor verlieren, wie großartig das ist. Lass uns festhalten an diesem Bekenntnis zu dir und Menschen davon weitersagen, dass sie auch diese großartige Botschaft bekommen. Dir zur Ehre. Amen.